Ja, wieder mal schön, euch zu sehen nach etlichen Jahren. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal da gewesen bin, aber man fährt immer mal wieder durch Waiblingen durch und erkennt dann, was alles so ist und denkt auch die Gemeinden, die man so kennt. Ja, beim Christusbund ist immer interessant, welcher Text steht denn an? Ich muss schon sagen, ich habe mich ein bisschen durcheinander gebracht, weil ich eigentlich vom anderen Text ausgegangen bin am Anfang. Aber ihr habt irgendwie eine andere Regelung und deswegen, aber wir haben uns noch einigen können, von daher war es ganz gut und so. Und was für mich interessant war, ihr kennt ja, einige von uns wissen ja, dass ich auch in einer Gemeindeleitung in Wüstenroth bin, in einer Täufergemeinde. Und da hat er mir jetzt auch eine, bis Ostermontag, eine Reihe über Anbetung, wo es heißt, auch wo es um die Liebe ging und das Ausdruck der Liebe Anbetung ist, war dann jeden Sonntag eine Predigt dazu. Und ich habe nicht gedacht, dass wir hier eine Fortsetzung haben von dieser Predigtreihe. Also es war für mich interessant und ich werde das irgendwann mal noch in unserer Gemeinde anfügen, diesen Text, der ich euch sagen will, weil es hier auch um Ehre geht, um Anbetung geht. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe zwar die Bibel schon ein paar Mal durchgelesen, aber so ganz bewusst Malachia war mir so bis von Elia, Kapitel 3 bekannt. Und dann von dem 10., kennt ihr auch diese Stelle, gebt dem 10. mein Kornhaus und so weiter. So ist mir Malachia bekannt. Aber in diesem Einzelnen so, man hat sehr wenig Bezug und deswegen ist es interessant, dass es hier so er sagt. Aber zuerst mal wollen wir den Malachia mal begrüßen. Habe ich ein Bild mitgebracht von diesem Malachia. So soll es wohl ausgesehen haben. Ja, also wie auch immer, also war ein Prophet, der dann war. Und ob er so war, sei dahingestellt, aber dann mal eine Vorstellung, wie die ausgesehen haben. Ich lese den Text mal vor, weil es wichtig ist, den Zusammenhang zu verstehen. Und es ist ein bisschen länger, ein längerer Abschnitt, aber trotzdem, es geht eigentlich immer um dasselbe. Und achtet mal darauf, wie Gott redet und wie die Antwort ist, was hier auch steht in diesem Text. Ein Sohn soll seinen Vater ehren. Der Text ist da, und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo fürchtet man mich, spricht der Herr. Zebas zu euch Priestern, die meinen Namen verachten. Ihr aber sprecht, womit verachten wir deinen Namen? Damit, dass ihr opfert auf meinem Altar unreine Speise, ihr aber sprecht, womit opfern wir Unreines? Damit, dass ihr sagt, des Herrn Tisch ist für nichts zu achten. Denn wenn ihr ein blindes Tier als Opfer darbringt, ist das eben nicht böse. Und wenn ihr ein lahmes oder ein krankes darbringt, ist das nicht böse. Bring es doch einem Statthalter. Meinst du, dass du ihm gefallen wirst oder dass er dich freundlich ansehen werde, spricht der Herr Zebaoth. Und nun bitte dich doch Gott, dass er uns gnädig soll, dass uns gnädig sei. Von euch ist solches geschehen. Meint ihr, er werde euch freundlich ansehen, spricht der Herr Zebaoth. Dass doch einer unter euch die Türen zuschlöße, damit ihr nicht umsonst auf meinem Altar Feuer anzündet. Ich habe kein Gefallen an euch, spricht der Herr Zebaoth, und das Opfer von euren Händen ist mir nicht angenehm. Merkt diesen Dialog, der in Malachia vorkommt. Gott spricht, das Volk spricht, die Priester. Und dann Vers 11. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu dem Niedergang ist mein Name herrlich unter den Völkern. An allen Orten wird mein Name ein Räucheropfer und ein reines Opfer dargebracht. Denn mein Name ist herrlich unter den Völkern, spricht der Herr Zebaoth. Ihr aber entheiligt ihn damit, dass ihr sagt, des Herrn Tisch ist unrein und seine Opfer ist nicht für uns zu achten, samt seiner Speise. Und ihr sprecht, siehe, welch eine Mühsal, und facht das Feuer an, spricht der Herr Zebaoth, und ihr bringt herzu, was geraubt, lahm und krank ist, und bringt es da zum Opfer. Sollte mir solches gefallen von eurer Hand, spricht der Herr, verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein gutes, männliches Tier hat, es gelobt, auch dem Herrn ein fehlerhaftes Opfer. Denn ich bin ein großer König, spricht der Herr Zebaoth, mein Name ist gefürchtet unter den Völkern. Und nun, ihr Priester, dieses Gebot gilt euch. Wenn ihr es nicht hören noch zu Herzen nehmen werdet, dass ihr meinen Namen die Ehre gebt, spricht der Herr Zebaoth, so werde ich den Fluch unter euch schicken und euren Segen verfluchen. Ja, ich habe ihn verflucht, weil ihr es nicht wohl zu Herzen nehmt. Sieh, ich will euch den Arm zerbrechen und euch Kot ins Gesicht werfen, den Kot eurer Feste, und man wird euch zu ihm hinaustragen. So werdet ihr dann erfahren, dass ich solches Gebot zu euch gesandt habe, damit mein Bund mit Levi bestehen bleibe, spricht der Herr Zebaoth. Denn mein Bund war mit ihm mal Leben und Friede, da gebe ich ihnen dazu Furcht, dass er mich fürchtete und meinen Namen scheute. Verlässliche Meinung war in seinem Munde, und nichts Böses auf seinen Lippen gefunden. Er wandelte mit mir friedsam und aufrichtig und hielt viele von Sünden zurück. Denn des Priesters Lippen sollen die Lehre bewahren, dass man aus seinem Munde Weisung suche, denn sein Brot des Herrn Zebaoth. Ihr aber seid von dem Wege abgewichen, habt viele zu Fall gebracht durch falsche Weisung und habt den Bund mit Levi verdorben, spricht der Herr Zebaoth. Darum habe auch ich euch verächtlich und unwert gemacht vor dem ganzen Volk, weil ihr meine Wege nicht haltet und die Person anseht, wenn ihr Weisung gibt. Puh, das ist ein schwieriger Text, oder? Was er auch offenbart, was da im Volk gewesen ist. Und das, wenn ich den Text gelesen habe, wurde ich richtig traurig, wie Gott sein Volk anschuldigt und gleichzeitig andere Völker ihm mehr anbeten. Also da steckt so viel Schmerz dahinter. Und das würde ich versuchen, ein bisschen auszuarbeiten. Wenn wir von Malachia reden, kurzer Einstieg hier, war im 5. Jahrhundert vor Christus datiert. Seine Verkündigungszeit war nach dem Exil, beim Wiederaufbau der Stadt Jerusalem, unter das Thema von Esra und Nehemia. Und es gehört zum sogenannten Zwölf-Propheten-Buch, zu so einem kleinen Propheten, und eigentlich der Abschluss vom Alten Testament. Danach lesen wir nichts mehr, da kommt nichts mehr. Da kommen ja die Apokryphen da vielleicht rein noch und dann kommt das Neue Testament. Auch das ist interessant. Auch das ist interessant, wie das Alte Testament abschließt. Ja, mit dieser Anklage gegen die Priester. Am Ende vom Buch Malachia, ich hoffe, ihr kommt noch so weit als Gemeinde, wenn ihr auch darüber predigen werdet, wird ein Bezug zum neuen Bund hergestellt, dass der Elia kommen wird und dass das dann neu werden wird. Was wir nicht gelesen haben, was Arne zitiert hat, war Malachia 1, 1 bis 5, hätte man was noch tun müssen, wo eigentlich Gott sagt, ich liebe dich als Volk Israel. Und interessant, dass trotz allem er so anfängt, also ist für mich ein wesentlicher Punkt am Anfang schon gewesen, dass was nachher kommt, was wir jetzt gelesen haben, ja richtig bedauerlich ist, was da passiert. Ja, die Priester, die das Volk Gottes verkörpern, die das eigentlich klar machen müssen, Gott weiß es und trotzdem fängt er an, ich liebe euch. Das ist ein Wesenszug von Gott, den wir nicht abstreiten können. Doch zu allem sagt er, ich liebe mein Volk. Und das kommt zum Ausdruck. Und dann, anstatt Gott zu lieben vom Volk Israel, wird Gott entehrt. Und das macht so schmerzhaft. Ja. Und damit man darauf eingeht. Der erste Gedanke, den ich mit euch teilen möchte, es geht um die Ehre Gottes. Das sagt hier unwahrscheinlich klar und deutlich unser Gott. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, Vers 6b, wo fürchtet man mich? Und interessant, dass hier das Wort Herr drin steckt, und das Wort Herr ist eigentlich Übersetzung von dem Wort Jahwe. In Luther-Übersetzung merkt es, Herr ist anders geschrieben. Und das ist das Wort Jahwe. Das heißt, der Jahwe ist der Gott des Bundesvolkes. Ich bin euer Gott. Ihr dürft mir nachfolgen, ich bin euer Gott. Und so offenbart sich Gott hier. Bin ich Jahwe, wo fürchtet man sich? Also wenn ihr einen Gott habt, wer fürchtet mich überhaupt noch? Das heißt, und da merken wir, wenn wir so lesen, die Priester sie haben gar keine Furcht mehr vor Gott. Da war gar nichts mehr da. Das heißt, es hat sich etwas verschoben bei dieser Ehre Gottes. Auf der anderen Seite steht der Anspruch von Gott, ich bin der Herr. Und mir gebührt die Ehre. Und dann der Vorwurf, ihr habt mich nicht geehrt. Und jetzt kommt das Schmerzhafte vielleicht, das hier eine Rolle spielt. Dafür verehren ihn die Heiden. Ich habe lange darüber nachgedacht, für die Juden war das, soll ich sagen, was ganz Außergewöhnliches. Vers 11, mein Name ist herrlich unter den Völkern, spricht der Herr zu Gott. Welcher Schmerz steckt dahinter? Sein eigenes Volk verehrt ihn nicht. Und das andere Volk, die wo Wern weg sind, die verehren Gott, wie auch immer das ausgesehen hat. Also nicht denjenigen, die er die Liebe Gottes zugesprochen hat, ihr seid mein Volk, ich liebe euch, haben ihn angebetet, sondern Menschen, die außerhalb vom Volk Israel gestanden sind. Die haben die Völker, haben Gott angebetet. Und jetzt merkt Gott, oder so sagt er das auch, merkt ihr etwas? ihr verehrt mich nicht, aber es gibt Menschen, die verehren mich. Es gibt Völker, die verehren mich, obwohl sie von mir weniger wissen als ihr. Und da habe ich, wenn ich das so gelesen habe, merke ich, was für ein Schmerz ist dahinter. Aber darum geht es ja in unserem Christenleben, dass wir ihm alles geben, dass wir ihn wirklich groß machen in unserem Leben, mit unserem Sein. Und dass wir die Liebe Gottes erwidern, wo er vorher gesagt hat, ich liebe euch. Und was kommt zurück? Keine Verehrung von Gott. Andere machen das besser, als wir es gemacht haben. Vielleicht an dieser Stelle ein Einschub, was ich so ein bisschen beobachte. Vielleicht liegt hier ein Schlüssel darin in unserem Volk. In anderen Ländern merken wir, dass das Christentum viel lebendiger ist und viel lebendiger und Gott viel mehr angebetet wird und so weiter. Und unser Land so ein bisschen lahm geworden ist. Also Anbetung heißt nicht, gute Musik zu machen oder so, sondern heißt einfach, mein Leben ist zur Ehre Gottes da. Hat etwas mit Hingabe zu tun, mit dem Schlüssel zur Hingabe zu tun. Mit Leidenschaft zu tun. Die Länder von den Ländern, wo so erwecklich drauf sind, wenn man sie fragt, was fehlt uns als Christen, dann sagen sie, euch fehlt die Leidenschaft für Jesus. Dieses Verehren von Gott, leidenschaftlich verehren. Und deiner Seite hier. Das Herz Gottes ist enttäuscht. Er hat Priester eingesetzt. Und ich möchte hier mal kurz was sagen. Das Priestertum hat angefangen mit dem Berufung Aarons und seinen vier Söhnen, Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar. Die wurden von Mose als Priester eingesetzt. Und das Ganze hat eine Geschichte. Und interessanterweise, man liest im Richterbuch zum Beispiel, wo die Leute ja wirklich nicht fromm gewesen sind von Israel, dass die Priester verwahrlost waren. Dass sie Unsitten in das Priestertum eingezogen ist. In der Königszeit von David wurde das Priestertum nochmal neu geordnet, wurden dann verschiedene Dienstgruppen eingeführt, da ist so ausführlicher mal drüber reden. Und nach der Zerstörung vom Tempel kamen die wieder zurück, der hohe Priester war Bar Josua. Und nach dem Verschwinden vom Zerubabel, das ist jetzt rein historisch gesehen, kamen die Priester mehr und mehr in die politische Führung der Juden hinein. Und das ganze Priestertum zu der Zeit ist übernommen worden bis hin ins Neue Testament. Dann waren sie mehr und mehr verantwortlich für die Schriftauslegung des theologischen Unterrichtes und sie haben die Entscheidungen in religiösen Angelegenheiten gehabt. Und wie ich schon gesagt habe, die Rabbiner waren dann die Nachfolger, wo das dann das Wort Gottes ausgelegt haben. Aber ich habe es schon gesagt, ich versuche es zu sagen. In Vers 6 wird es deutlich, die Priester haben nicht das gemacht, was Gott wollte, obwohl er das Priestertum eingesetzt hat. Die Frage, die uns stellt hier, wie wird denn Gott jetzt entehrt? Nun, es gab bestimmte Regeln und Pflichten im Alten Testament, wie ein Opfer stattzufinden hatte. Zum Beispiel sollte das beste, gesündeste und fehlerlose Tier Gott geopfert werden. Also nehmen wir mal an, da gibt es einen Bauer oder Landwirt, wie auch immer, und er hat dann 10 Stiere drinstehen und das beste Zuchttier, das beste Tier, musste dann Gott geopfert werden. Und jetzt klagt Gott an, dass das nicht gemacht wurde, was er befohlen hatte. Gott wollte das Beste haben als Opfer, als dieses Brandopfer. Das haben sie nicht gemacht. Ich habe mir nun die heiligen Regeln wurden dann verändert, die Priester haben das verändert. Und ich konnte mir vorstellen, ich habe mal ein bisschen nachgedacht, was war falsch. Es kann einerseits gewesen sein, dass die Leute das Opfer gebracht haben und der Priester hat es trotzdem geschlachtet. Also hätte die sagen sollen, darf es nicht schlachten, hat es trotzdem geschlachtet. Das könnte aber auch so gewesen sein, dass die Leute gekommen sind mit einem schlechteren Stier oder einem schlechteren Tier da und dem Priester Geld gegeben haben. Sagt, komm, kriegst 100 Euro und dann schlacht mal das Tier für mich und opfer das Tier für mich. Und dann ist auch okay. Das ist halt so, wie ein Handel betrieben worden ist, wäre bei uns vielleicht in unserer Kultur ein bisschen näher. Also ich gebe dir was und mach was für mich und so. Das wäre etwas, was uns als Kulturgut betreffen, eher betreffen würde. Und Gott sagt ganz einfach, daran habe ich keinen Gefallen. Kommt aus der Welt. Also, wenn ich 10 Tiere habe, ich gebe ein Obtier, wenn ich das 5. hergebe oder das 2., hat keinen Wert für mich. Da sehen wir die hohen Konsequenzen, die Gott und die Regeln, die Gott aufstellt. Entweder so, wie ich es will, oder lieber gar nicht. Interessant an dieser Stelle, und ich habe mich selber gefragt, warum, dass hier Gott das globale Denken anstandet. Es war ja, ich habe es schon erwähnt ein bisschen, ich werde es ein bisschen ausführlicher machen, dass das Volk Israel war ja relativ eine Religion, die nur für das Volk Israel gegolten hat. Die anderen Völker waren ja nicht so involviert. Das heißt, was wir heute vorstellen, dass es das Evangelium für alle Völker ist, war zunächst für Israel gedacht. Und jetzt kommt dieses globale dazu, dieses globale Opfer, wo einfach sie merken, an anderer Stelle funktioniert das. Es geht. Wir haben bestimmt Opferrituale gehabt, wir haben bestimmt den Gott geehrt und so weiter. Aber dieses falsche Getue war nicht da. Vielleicht haben sie nicht in der Form Opfer gebracht wie die Juden, wussten es vielleicht nicht, aber da hat das Herz gestimmt. Und das war für Gott entscheidend. Während bei den Israeliten war Betrug dahinter. Die haben ein schönes Leben gehabt, die haben es nicht mehr für ernst genommen, was Gott befohlen hat. Ich möchte an dieser Stelle noch etwas, vielleicht etwas bisschen konkreter auf uns anwenden. Es könnte sein, dass wir, ja gute Christen sind, sag ich mal so. Ja, das Priester war ja zunächst schon angesehene Person, es waren angesehene Personen, die waren ja richtig damit drin. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass wir auch gute Werke tun, in der Hoffnung, dass es Gott akzeptiert. Wir sind aber nicht bereit, uns Gott ganz hinzugeben. Ich sage mal ein Beispiel. Ich hätte schon manchmal oder einen Auftrag von Gott bekommen, irgendetwas zu tun oder eine Erkenntnis oder eine andere Dinge, wo ich von Gott bekommen habe, das solltest du tun. Manchmal habe ich versucht, einen Umweg zu machen. Ich habe mal versucht, mit Gott zu handeln. Wenn ich nicht auf eine Bibelschule muss, dann bekommst du 10% von meinem Gewinn, was ich, 20% vielleicht, 20% von dem, was ich verdiene. Und ich wusste, von meinem Gedanken, ich werde mal erfolgreich sein, dann geht viel Geld verdienen, dann müsste doch Gott zufrieden sein. Und Gott hat gesagt, nein, der Handel ist nicht stattgefunden. Gott hat mir da gesagt, wieder, was fängt an zu handeln mit mir? Ich will dein Leben haben. Ich möchte, dass du mein Leben dir hingibst. Man könnte auch sagen, ich gebe dir, Gott, ich gebe dir einen Teil meiner Zeit. Ich setze mich mehr in der Gemeinde ein. Aber an diesem Punkt bin ich nicht bereit, mich zu verändern. Diesen Punkt ist zu schwer für mich, das zu machen. Natürlich, hier kommt die Halbherzigkeit zum Ausdruck, in die unserem Leben ist. Ich will für Gott etwas tun, bin aber nicht bereit, das zu tun, was er von mir erwartet. Und jetzt merken wir schon, was den Priestern auch gefehlt hat, ist das Hinhören auf Gott. Hier Dialog von Gott, er sagt, Gott sagt es ganz deutlich, es ist falsch, was ihr macht. Aber sie haben das nicht, vielleicht gar nicht gehört. Malachi hat versucht, es aufzugreifen, den Dialog und es niederzuschreiben, den Priestern zu zeigen. Und es ist nichts passiert. Und da denke ich oft an mein Leben und das, was mich täglich bewegt. Dass es manchmal viel einfacher ist, sich aktiv einzusetzen, Dinge zu tun, Werke zu tun, aber das Wesentliche zu verpassen, was Gott von mir machen will, was Gott von mir haben will. Und das ist so ein Knackpunkt auch in unserem, könnte ein Knackpunkt in unserem Leben sein, wo wir darauf achten müssen, wenn zum Beispiel Gott zu uns redet und was sagt zu uns, dass wir es verändern müssen, oder wenn Sünde da ist, die offenbar werden muss, dass wir es tun und nicht mit Gott verhandeln wollen, sondern tun. Das andere, was ich hier an dieser Stelle sagen möchte, ist vielleicht, dass wir Gott etwas vormachen wollen. Die Priester haben alles genau nach Vorschrift gemacht. Und ich bin sogar überzeugt, und das ist mein Gedanke, weiter verfolgt, dass sie auch das begründen konnten, warum sie das zweite und dritte und vierte und fünfte Tier geopfert haben. Sie haben den anderen bestimmt gesagt, übernehmt man das, das ist ein guter Stier. Ein gutes Tier. Aber was hier fehlt ist, sie haben Gott damit etwas vorgemacht. Die richtige Herzenseinstellung zu Gott hat gefehlt. Ähnlich denke ich wieder an den Zöllner und Pharisäer im Neuen Testament, wo jemand vorne steht und sagt, ich habe alles gemacht. Schau doch mal hin, was ich alles für dich mache. Gott, ich bin doch ein guter Kerl, oder? Das hat der Pharisäer gesagt. Schau mich an, was ich tue. Schau mein Leben an. Der Zöllner sagt, oh Gott, ich habe so viele Dinge im Leben, die falsch sind. Hilf mir, es zu verändern. Hat Gott nichts vorgemacht. Und ich habe den Eindruck, dass wir manchmal sehr, sehr gute Heuchler sind und es auch im Gebet so vorbringen. Nicht so direkt, wie ich es gesagt habe, aber dass wir stolz sind auf das, was wir machen. Dass wir gerne das machen, was wir tun, ist auch nicht schlecht. Aber es reicht nicht aus, Gott die Ehre zu geben. Wir können Gott leicht etwas vorspielen und leicht durch gute Taten bei Gott auffallen. Aber das reicht nicht aus. Wir können Gott nichts vormachen. Er weiß, wie es um uns steht. Deswegen die Ehrlichkeit. Dann kommt der vierte Gedanke, die Erwartungen Gottes an die Priester. Und hier kommt dieser hohe Anspruch dahin. Des Priesters Lippen sollen die Lehre bewahren, dass man aus seinem Munde Weisung suche, denn er ist ein Bote des Herrn Zebaoth. Und hier merken wir, was Gott von seinem Volk, seinen Priestern erwartet. Die Priester, so wissen wir, Sprachrohr Gottes auf dieser Erde. Wo diese Weisungen Gottes, wo das Weitergeben, wo Weisung gesucht wird, was kann man tun? Der Priester, ein Bote des Herrn Zebaoth. Jetzt muss ich natürlich 1. Petrus 2, Vers 9 ansetzen hier, wo es heißt, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum. Jetzt kommt es, das ist eine Zielverkündung, eine Zielangabe hier, dass das, ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, also Finsternis und sein wunderbares Licht. Und jetzt merken wir, wie sich die Situation verändert hat. Wie plötzlich wir merken, ja, wir sind ja jetzt die Priester im Neuen Testament. Und jetzt geht es darum, dass wir diese Wohltaten Gottes verkündigen. Das, was Gott für uns getan hat, wie er uns berufen hat, wer Gott für uns ist. Und das können wir nur machen als Menschen, die an Gott glauben. Wir können Hoffnung verbreiten, wir können das Zeugnis weitergeben. Wir sind diese Priester. Und es wird deutlich in unserer Zeit, dass wir lange reden können, dass wir lange verkündigen können, wenn das Leben nicht zusammenführt, nicht zusammenpasst, dann wird es uns nicht abgenommen. Authentische Leben, dieses offene Leben, wie wir leben, dass wir unsere Probleme, unsere Schwierigkeiten haben, dass wir Gott haben, der uns dabei durchhelfen kann und nicht ein häufiges Leben führen, wo wir Gott auch etwas vorspielen. Zum Beispiel, wir können lange über Gebet reden, wie wir das Gebet nutzen können. Aber wenn den anderen Menschen nicht deutlich wird, was für uns das Gebet bedeutet, wenn ich mit anderen Menschen auch bete, ihnen sagen, komm, wir beten gemeinsam, auch mit ungläubigen Menschen. Und ich bin erstaunt, was Gott dadurch tun kann zum Beispiel. Wenn wir nicht daran teilhaben dürfen, wenn wir keine Leute an unserem Leben christlichen Leben daran teilhaben können, wie können sie erfahren, wer wirklich Gott ist? Natürlich können wir das Wort Gottes verkündigen, stehe ich dazu, bin ich voll dafür. Aber eigentlich, wenn wir unser Leben nicht mitteilen, wenn die Menschen nicht merken, es nur Kopfgeschichte ist, bringt es uns nicht weiter. Komme nochmal zurück auf diese Botschaft, was ich etwas zusammenfassen könnte. Es hat sich ein Missverständnis eingeführt hier zwischen der eigenen Aufgabe eines Priesters und der Ehre Gottes. Gott beansprucht, ihn zu ehren. Er ist Gott, mir gebührt Ehre. Und er sagt auch, andere Völker machen das mehr als ihr. Und das ist die erste Rückfrage, die ich mir selber gestellt habe bei der Vorbereitung. Ist mein Leben so, dass ich wirklich die Ehre Gottes ausstrahle? Dass mein Leben widerspiegelt, dass ich ihn ehre? Geht es mir überhaupt um die Ehre Gottes? Oder um die Anerkennung von Menschen? Warum machen wir unsere Aufgabe? Warum betreiben wir Mission? Warum sind wir unterwegs für Jesus? Geht es um mich? Oder um die Ehre Gottes? Eine Frage, die immer wieder gestellt werden muss. Und damit hängt die Frage zusammen, bin ich bereit, mein Leben Gott zur Verfügung zu stellen? Es geht nicht um Handlungen zunächst einmal, sondern um mein Leben, dass es Gott gehört. Ich wage mal, das ist vielleicht etwas, was ich jetzt so gedanklich rausholen kann. Vielleicht war es bei den Heiden, die Opfer, die angesprochen worden sind. Vielleicht war die Form gar nicht so richtig. Vielleicht haben sie auch das gar nicht so richtig gemacht wie die anderen Priester. Aber sie haben es ehrlich gemeint. Ihr Leben haben sie Gott verschrieben. Und das ist entscheidend, nicht die Handlung. Und das Zweite, was ich hier noch machen will, ist, dass sie haben die Opfer der Tiere angenommen. Das Herz gehört zu Gott und das erfordert Ehrlichkeit. Wir brauchen Gott nicht zu machen. Wir brauchen nicht irgendwo was durch unsere Handlungsweise Gott zeigen, schauen wir gut hin. Gott wollte alles von ihnen. Und das hat nicht funktioniert. Jetzt muss ich aber doch noch ein bisschen weiter ausholen und wegkommen von Malachia und versuchen, einen anderen Aspekt noch reinzubringen, dass es ganz wichtig ist für uns. Manchmal habe ich den Eindruck, dass das Christentum es eigentlich mehr um gute Werke geht, um gute Handlungen, um Opfer und so weiter. Mich beschäftigt Hebräer 4, Vers 10. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. Das heißt, man kann sagen, die Ruhe kommt irgendwann mal später. Nein, nein, der Hebräerbrief meint es ganz anders. Die Priester haben ihre Werke getan. Aber im Neuen Testament geht es davon, dass wir zur Ruhe kommen können. Dass uns die Werke nicht treiben, sondern dass die Idee ist dahin, dass es keinen Platz mehr hat für die Werke als Grundlage für unsere eigene Gerechtigkeit. Es gibt einen Sinn, eine Lösung, dass ich, obwohl ich was tue für meinen Herrn, Ruhe haben in Gott. Lasst uns ihm bemüht sein, diese Ruhe Gottes einzugehen. Nicht von dem Hass und Unruhe durch die Werke, durch Aktivität, sondern dass wir einfach am Herzen Gottes ruhen und darauf vertrauen, dass uns Gott nicht verlassen wird. Wir müssen selbst in diese Ruhe eingehen. Und dann heißt es Epheser 2, Vers 10, wir sind sein Werk geschaffen, Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Diese vorbereitenden Werke zu tun, führt zu Ruhe. Also, nochmal zurück um Malachia. In das Alte Testament, wenn die gehört hätten, hätten sie anders gehandelt. Hätten sie in Gott geruht, hätten sie anders gehandelt. Und diese Werke, die Gott für mich vorbereitet hat, hilft mir, nicht was selbst zu tun. Sie haben im Alten Testament Werke vorgetäuscht. Und das war der Fehler. Und der Schlüssel liegt darin, dass wir jetzt diese Werke entdecken, die Gott für uns vorbereitet hat. Und von dieser Selbstidee, ich muss was tun, ich muss ja mich für Gott einsetzen, der Schlüssel liegt in der Ruhe in Gott, um diese Werke zu entdecken. Zusammenfassend möchte ich so sagen, Gott liebt uns. Die Liebe Gottes liebt uns genauso. Satan weiß, wie wir denken und auch anfällig sind. Er hat uns trotzdem seine Liebe zugesagt. Das ist die gute Botschaft heute für uns heute Morgen. So wie wir sind, sind wir alle noch nicht fertig, nicht vollkommen. Und trotzdem gilt diese Zusage, ich liebe dich. Und jetzt geht es darum, was es Gott ankreidet, den Priestern. Die haben die Liebe nicht erwidert. Die haben schon was gemacht, haben schon was getan. Aber diese Geheimnis liegt darin, dass wir lernen, was möchte Gott, wo hat er gute Werke vorbereitet. Die Priester im Alten Testament haben es nicht so verstanden. Sie haben das anders gemeint. Gott ehren, aber richtig, das geschieht im Bewusstsein, dass wir als neue Schöpfung zu guten Werken geschaffen sind und wir dann die vorbereitenden Werke tun. Und mir scheint es so, das ganze Leben ist so ein Suchen, eine Routensuche. Wo hat Gott welche Werke für mich vorbereitet? Und dass ich dann Gott gehorsam bin, das auch tue. Es ist spannend, dass uns Gott trotz allem, auch wenn wir was Falsches machen, was Falsches tun, seine Zusage der Liebe Gottes gilt uns. Er geht mit uns seinen Weg, egal wie. Für mich auch interessant, das ist mein Abschlussgedanke, Gott ist den Weg des Priestertums weitergegangen und für sein Volk Israel. Trotz aller Fehler. Auch vieles falsch, was sie gemacht haben. Aber Gott, aus Liebe zu heraus, ist es sein Volk verstanden. Und das befreit mich enorm, dass ich weiß, mein Gott liebt mich. Egal was ich mache, egal was ich tue, ich darf in dieser Liebe Gottes ruhen und aus dieser Liebe heraus die Werke tun, die Gott für mich vorbereitet hat. Und diesen Schlüssel zu finden, ist für mich sehr, sehr wichtig. Und der Schlüssel ist meiner Ansicht nach, liegt in der Hingabe. Dass ich mein Leben Jesus und neu hingebe und sage, Jesus, ich bin bereit, mit dir meinen Weg zu finden. Vielleicht aber so abschließen, dass wir Zeit haben, wo wir einfach Gott die Antwort geben. Es geht um die Liebe Gottes, wie wir die Liebe erwidern. Wenn wir das solche Gespräch, das solche Gebet das auch so tun können. Gott sagen, Herr, ich möchte nachfolgen. Ich möchte mein Leben dir hingeben. Diesen Schlüssel immer bei mir haben. Und mir diesen neuen Weg suchen. Wir können kurze Zeit in der Stille werden. Jesus, danke für deine Zusage, dass du uns liebst. Und danke, dass du uns durch und durch kennst und weißt, wer wir sind, was wir tun, dass wir dir wirklich vertrauen dürfen, dass du unser Leben gut führen willst, richtig führen willst. Und ich will dir einfach sagen, Herr Jesus, mein Leben gehört dir. Du bist der Herr in meinem Leben und ich will darum beten, dass ich immer wieder ein bisschen Ruhe habe, Stille habe vor dir, um zu erkennen, was wirklich dran ist, was der nächste Weg ist. Herr Jesus, bewahre uns vor falschen Dingen, vor falschen Werken. Wenn wir was Falsches haben in unserem Leben, dann zeig es uns, deck es uns auf, dass wir es verändern können. Danke, Herr Jesus, was du uns vergeben willst, aber auch, was du uns führen willst, deine Liebe.